Vor rund 200 Jahren erschien in London ein Buch, das ein unheimliches Eigenleben entwickelte. Frankenstein. Dieser Name wurde zur Metapher für die Schrecken des Industriezeitalters. Wer aber weiß, dass die Mutter des berühmten Monsters eine blutjunge Frau war? Wie kam sie auf die Idee zu ihrem Roman? Und welchen Namen und welches Gesicht trägt das Grauen im 21. Jahrhundert? Die Kinetik der Lügen. Eine Moritat über Liebe, Lügen, den Traum vom künstlichen Leben und vom Leben als Kunst. Ich möchte Sie einladen zu einer Reise durch Raum und Zeit. 200 Jahre in die Vergangenheit und wieder zurück. Folgen Sie mir bitte nach Genf. Der Erzähler, der eigentlich eine Doku über den Large Hadron Collider drehen wollte, hängt in Genf fest. Und das hat einen technischen Grund, denn die Zeitmaschine steht. Irgendein technischer Fehler. Maria, die im Computing Center arbeitet, wo übrigens 1989 das World Wide Web entwickelt wurde, zeigt ihm das CERN. 4 flache Monitore pro Platz, davor Maus und Keyboard. Colaflasche. Büchse für Brote oder Fastfoodbox. Hier im Control Center wachen Physiker über Atem und Puls des Monsters. Nebenan, 100 Meter in der Tiefe. Beamer werfen Bilder, die der Computer aus den Messwerten errechnet, an die Stirnwand. Eine Spalte roter Zahlen und Zeichen. Das Monster schläft. Unter der bunt bemalten Halle, in einer Kaverne so groß wie eine Kathedrale, steht der Detektor mit dem antiken Namen, Atlas. Die Hoffnung der Physiker, er möge ein paar Teilchen finden, welche ihre Theorien zu Tatsachen machten, lastet auf seinen Schultern. Sonne, Mond und Sterne, alles, was wir am Himmel sehen, hatte ich gelesen, sind nur 4% des Kosmos. Der Rest? Eine dunkle Angelegenheit, dunkle Materie, dunkle Energie. Namen für unsere Ratlosigkeit. Gäbe es da nicht etwas, was die Welt zusammenhält, flöge die Galaxis auseinander. Unser Weltbild, sagte Maria, die neben mir lief, ist wie ein Puzzle. Einige Teile, die gut passen würden, gibt es bislang nur in unserer Fantasie. Andere bunte Puzzleteile fügen sich einfach nicht ein. Physiker, musst du wissen, sind faule Leute. Sie suchen einfache Lösungen, am besten eine Formel für alles. Keiner weiß, was die Maschine finden wird. Ein Triumph der Theorie? Oder taugen alle Formeln und Gleichungen bald nur noch als Gleichnis eines großen Irrtums? Hier am CERN werden Weltbilder entworfen und Weltbilder zerstört. Tatsächlich wurde, als wir ankamen, gerade einer der begehrten Tische frei. Hier hatte ich Maria den Kaffee übers Shirt gekippt. Die Platten auf der Terrasse waren so uneben, dass sämtliche Tische wackelten. Die weinroten Plastikstühle und Tische stammten noch aus der Frühzeit des CERN, lange bevor hier in der Cafeteria der Name World Wide Web erfunden wurde, wie Maria mir später erzählte. Manchmal schien auch der Kaffee von damals. Danke, und jetzt bitte signieren, hatte Maria gesagt, als der braune Fleck sich auf ihrem Shirt ausbreitete. Am nächsten Tag saß Maria wieder an derselben Stelle. Ihr gelbes Shirt zeigte keine Spur mehr von meinem Ungeschick. Lächelnd lud sie mich ein an ihren Tisch. Der Erzähler hat seine Wohnung in Berlin für die Zeit der Dreharbeiten untervermietet. Die Zeitmaschine aber steht. Was bleibt? Gammeln in Genf. Gemeinsam durchstreifen beide nun also die Stadt, besuchen ihre Freunde Georges und Marcel, Winzer der eine, Grafikprofessor der andere. Georges legte Wert auf reife, ganze Beeren. Im Keller hatte er sein Labor eingerichtet, im Nachbargewölbe liefen die Versuche. Die Dauer der Gärung, der Anteil der Schalen, Kerne und Stiele in der Maische, wichtig für das Tannin im Wein. Nichts, was sich ändern ließ an Zeiten und Mengen, blieb unversucht. So viel war vom Wissenschaftler geblieben im Winzer, ein Kernphysiker, der die Schalen und Kerne der Weinbeeren erforschte. Beide hatten in Paris studiert. Georges vor allem Physik, Maria hatte Physik und zusätzlich Informatik belegt. Ihr Französisch, behauptete Marcel, habe noch immer einen polnischen Akzent. In Genf waren Georges und Maria einander wieder begegnet, hatten ein paar Monate sogar im selben Team gearbeitet, bis Georges ausstieg. So tickt Wissenschaft. Theorie, Versuch, Heureka. Georges hatte sich den guten Ruf verdorben, als er einmal forderte, das Ergebnis zu bedenken, falls die Theorie falsch sei. Dann widerlege das Experiment nicht bloß die Hypothese, da könne die Maschine sonst welche Monster wecken, Formen der Materie, an die im Traum noch kein Forscher gedacht habe. Bei Energien, wie kurz nach dem Urknall. Es war sein letzter Kongress. Frankenstein-Effekt nannte das Georges. Etwas Großes schaffen wollen, aber ein Ungeheuer wecken. In der Maschine befürchteten damals manche, könnten kleine schwarze Löcher, die bei der Kollision entstehen, außer Kontrolle geraten und alles verschlingen. Das CERN, Genf, den ganzen Planeten. Georges selbst glaubt übrigens nicht an den Urknall. Das sei kein Thema für Physiker, sondern für Pfarrer. Die Unfähigkeit, das Denken von menschlichen Erleben zu lösen. Geburt und Tod, Anfang und Ende, eben Glaube. Marcel saß über einer Mappe voller Skizzen. Eye-Ghost, Gesichter des Grauens. Jedes Jahr, erzählt er, mache ich mit den Neuen diese Übung. Sie sollen ihren Ängsten eine Gestalt geben. Aber sie kommen von den alten Bildern nicht los. Frankenstein, Dracula, Freddy Krüger. Übrigens, Frankenstein ist Genfer. Wusstet ihr das? Georges, der gerade eine neue Karaffe brachte, verdrehte die Augen. Marcel hatte gerade sein Steckenpferd bestiegen. Der Gamarier entfaltete ein betörendes Bouquet. Es war im Sommer 1816, erzählte Marcel. Lord Byron und Percy Shelley, die beiden Dichter, trafen einander hier am Genfer See. Byron auf der Flucht vor dem Klatsch in London und seinen Schulden. Shelley auf eine Romanze mit zwei jungen Damen, Mary Goodwin und Claire Clement. Claire ihrerseits auf der Jagd nach Byron. Dort, Marcel zeigte schräg über den See, in der Villa Diodati. Der Sommer war kalt und verregnet. Noch im Juli musste der Kamin geheizt werden. An den wenigen regenfreien Tagen segelten Byron und Shelley auf dem See. Dr. Polidori, der Leibarzt des Lords, vergnügte sich bei Freunden in Genf. Nachts im Schein glühender Scheite erzählte man einander Ghost Stories. Gut ging die Langeweile, wenn über dem See die Gewitter tobten. Da hatte Byron eine Idee. Alle schreiben ihre Gruselgeschichten. Die kleine Goodwin aber findet lange keinen Faden. Dr. Polidori, dem zunächst auch nichts einfällt, greift Byrons Idee auf und schreibt über einen Vampir. Schließlich erzählt Mary der Kaminrunde die Geschichte vom verrückten Gelehrten und seiner armseligen Kreatur. Byron ist begeistert. Zwei Jahre später erscheint das Buch auf dem Markt, anonym, wie damals üblich, mit einem Vorwort von Shelley. Woher hatte die blutjunge Engländerin, gerade einmal 18, den Einfall für ihren Roman? Und wie kam sie auf diesen Namen? Frankenstein. Ausgerechnet ein deutscher Name. Dabei fand Mary die Deutschen abscheulich. Ihr Tagebuch ist verschollen. Natürlich, Marcel schüttelte den Kopf. Alles bloß Marketing.